Leute, ich bekomme immer noch so viele Nachrichten zu den neuen Tourterminen, deshalb dachte ich, ich sag da noch mal kurz was zu. Also, die Ohrenzeugentour war ja so schnell komplett ausverkauft, dass viele von euch keine Tickets mehr bekommen haben. Deshalb haben wir jetzt im Herbst zusätzliche Termine nachgelegt. Das ist vor allem für die von euch gedacht, die beim ersten Mal leer ausgegangen sind. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch das Programm zum zweiten Mal anguckt. Die Zusatztermine starten am 14. September 2025 in Zürich. Insgesamt spiele ich 13 Shows und zwar in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show ist dann das große Tourfinale am 30. November in der Grugerhalle in Essen. Die Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Und das werden auch bis auf Weiteres die letzten Shows werden. Also wenn ihr mich in nächster Zeit live auf der Bühne sehen wollt, dann da. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und hallo Tanina.
Hallo auch. Alle. Ich freue mich.
Wir können ja mal kurz revealen. Es ist heute Aufnahme unter erschwerten Bedingungen.
Revealen. Ich hatte mich so gefreut, dass ich heute dabei bin und dass wir revealen können. Also leg los.
Also, ich wollte dir gerade noch ein paar Unterlagen ausdrucken. Dann war der Drucker ging nicht, weil Druckerpapier leer. Druckerpapier habe ich nicht gefunden. Hab meinen Freund angerufen, der ist schon völlig genervt von mir. Der sagt, weiß ich auch nicht, wenn es da nicht ist, haben wir keins mehr.
Ja, aber dass der genervt von dir ist, liegt durchaus nicht am Papier. Ja, es ist professioneller Haushalt hier. Eindeutig. Super Vorbereitung, klasse.
Aber es hat auch was damit zu tun, dass einer von uns beiden verschlafen hat heute.
Nein, das war ganz anders. Also, ihr müsst wissen, es ist jetzt nicht mehr 18 Uhr. Mhm. Wir haben uns zu 18 Uhr, verabreden wir uns ganz locker. Mhm. Es ist jetzt, was haben wir jetzt?
19 Uhr ungefähr.
Ich hatte mir einen Wecker gestellt, aber ich habe dieses Klingeln mit in meinen Traum eingebaut. Und das war kein angenehmer Traum. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe ständig mit diesem Wecker gekämpft.
Aber diese Träume kenne ich auch, wenn so reale Sachen da so mit eingebaut werden. Bist
du dull, hatte ich letztens auch. Da war ich in einer Talkshow mit Thorsten Sträter und mit mehreren anderen. Und ich bin die Einzige gewesen, die eingeschlafen ist. Ich habe dann, und dann hat mich Ralf Schmitz geweckt in einem dunklen Fernsehstudio und hat gesagt, ich könnte jetzt auch mal, die anderen wären schon lange weg.
Aber du wolltest doch Thorsten Sträter deine Liebe gestehen eigentlich.
Bin ich nicht so gekommen, bin leider eingenickert. Sowas träume ich und dann klingelt immer mein Wecker.
Oh Gott, also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da thematisch den Sprung...
Ich weiß auch gar nicht, warum du mich das gefragt hast.
Es hatte mich einfach interessiert.
Ach so, das ist reines
mitmenschliches Interesse. Nein, wir sprechen heute nicht nur über Träume, logischerweise, sondern auch über einen Kriminalfall. Und zwar tatsächlich heute über einen der wohl schlimmsten Serienmörder Deutschlands. Und über den wird heute gar nicht mehr so viel gesprochen. Können wir gleich am Ende nochmal drüber reden, warum das vielleicht so sein könnte. Mhm. Wie immer hört ihr diese Folge auf RTL Plus schon 2 Wochen früher. Inhaltswarnung wie immer vorab. In dieser Folge sprechen wir über die Themen sexualisierte Gewalt, Suizid und auch ganz kurz über Tierquälerei, aber nur ganz kurz. Wenn ihr damit vielleicht nicht so gut zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich außerdem geändert.
Gut, also wenn hier was mit Tierquälerei ist, dann kannst du deine Folge hier alleine machen, dann bin ich jetzt raus.
Es ist wirklich nur kurz und ich sage auch vorher nochmal kurz Bescheid, okay?
Okay.
Du bist nämlich nicht die Einzige, die das irgendwie heftig mitnimmt. Habe ich jetzt schon einige Nachrichten
zu dem Thema bekommen. Ich habe letztens, war das eine Studie oder irgendwas, da haben die auf jeden Fall festgestellt, was Menschen in Filmen überhaupt nicht haben können, ist, wenn irgendwas mit Tieren passiert, wenn denen was angetan wird. Weil man geht ja davon aus, wenn du den Kriegsfilm anguckst, da geht man auch davon aus, dass da wahrscheinlich Menschen sterben werden und so weiter. Aber wie heißt nochmal der mit Will Smith, der Film, wo er letzte auf der Welt ist?
Ja.
Und wo er dann mit seinem Schäferhund, ich rede auf gar keinen Fall weiter.
John Wick.
So, und das ist für Menschen, das triggert die 10-mal mehr, als wenn da Menschen ums Leben kommen. Klingt ein bisschen krank, aber ja, weiß ich nicht. Ich kann es nachvollziehen. Wenn Hunde, den darfst nichts tun, den Film, da drehe ich durch.
Okay, das wird heute nicht passieren, aber du bist grundsätzlich bereit, dir den Fall anzuhören.
Ja, natürlich.
Das ist schön.
Hauen Sie raus.
Dezember 1946. Der Zweite Weltkrieg ist schon seit mehr als einem Jahr vorbei. Doch in Deutschland ist nichts mehr, wie es war. Besonders deutlich spürt man das hier im Harz, wo damals die Grenze zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone verläuft. Das Dörfchen Fienburg, das heute zu Goslar gehört, liegt im Westen, also in der britischen Zone, direkt vor dieser neuen Grenze, die seit einigen Monaten niemand mehr übertreten darf. In Fienburg lebt die 44-jährige Gertrud Glöde mit ihrer 10-jährigen Tochter Elvira. Gertrud hat freundliche hellblaue Augen und trägt ihre schulterlangen Haare in sorgfältig frisierten Locken. Die beiden sind vor dem Krieg aus dem zerbombten Berlin nach Fienburg geflüchtet, wo Gertrud aufgewachsen ist und wo ihre Mutter lebt. Gertruds Mann, Polizeiobersekretär und NSDAP-Mitglied, ist in der Reichshauptstadt geblieben. Als die Rote Armee im Mai 1945 in Berlin einmarschiert, nimmt sich der überzeugte Nazi das Leben. Doch das erfahren Gertrud und Elvira erst Monate später. Jetzt muss Gertrud also irgendwie nach Berlin, um ihre Wohnung dort aufzulösen und die Papiere und Sparbücher zu besorgen, die sie braucht, um für sich und ihre Tochter ein neues Leben aufzubauen. Etwa 250 Kilometer sind es von hier bis nach Berlin und doch liegt die Stadt für Gertrud wie in einer anderen Welt. Für ihre Reise nach Berlin muss sie nämlich über die Grenze und durch die sowjetische Zone. Doch dafür braucht man seit einem halben Jahr einen sogenannten Interzonenpass, der es einem erlaubt, innerhalb von 30 Tagen in die sowjetische Besatzungszone ein- und auszureisen. Ohne diesen Pass, der damals fast nur für Geschäftsleute ausgestellt wird, ist das Übertreten der Grenze strengstens verboten. Militärs auf beiden Seiten kontrollieren jeden, der über die Grenze will, und schicken die Menschen ohne Pass wieder zurück, notfalls auch mit Gewalt. Gertrud Glöde hat keinen solchen Interzonenpass, aber sie ist hier in der Region aufgewachsen und weiß deshalb genau, dass es in den dichten Wäldern viele Schleichwege gibt, über die man ungesehen zwischen den Zonen heimlich hin und her reisen kann. Einen dieser Schleichwege will auch Gertrud nehmen, um von Fienburg nach Berlin und wieder zurückzukommen. Sie kann nicht wissen, dass im letzten halben Jahr mindestens 5 Frauen im Grenzgebiet zwischen den Besatzungszonen ermordet wurden. Und so verabschiedet sich die 44-Jährige am 14. Dezember von ihrer Tochter Elvira, die bei ihrer Oma bleibt. Gertrud verspricht Elvira, bis Weihnachten wieder zurück zu sein und ihr aus Berlin ein Geschenk mitzubringen. Sie muss etwa 12 Kilometer zu Fuß durch den kalten Winter über die Grenze nach Osterwiek, das in der sowjetischen Zone liegt. Erst ab dort kann sie wieder den Zug nehmen. Die Bahnverbindungen enden damals an der Grenze. Hier am Stadtrand von Osterwiek hat die Polizei vor wenigen Monaten mehrere Frauenleichen gefunden. Sowjetische Grenzer kontrollieren damals Tag und Nacht und nehmen jeden fest, der sich illegal in der Ostzone aufhält. Doch Gertrud Glöde hat keine andere Wahl. Zu Hause in Fienburg wartet die 10-jährige Elvira vergeblich auf ihre Mutter. Erst Tage, dann Wochen. Als Gertrud auch an Weihnachten nicht wie versprochen nach Hause kommt, steigt die Sorge ihrer Mutter und ihrer Tochter ins Unermessliche. Wir haben gewartet und gewartet, dann haben wir gedacht, die Russen haben sie irgendwie geschnappt und sie ist im Gefängnis, erinnert sich Elvira Jahrzehnte später in einer ARD-Doku an diese Zeit. Schon damals hat Gertruds Mutter sich an die Polizei gewandt, doch auch die hat ihr nicht helfen können. Also ermittelt die ältere Dame auf eigene Faust. Über Bekannte im Osten findet sie heraus, dass Gertrud bereits am 19. Dezember wieder auf dem Rückweg nach Hause war. In Abbenrode hat sie einer Bekannten von ihrer erfolgreichen Haushaltsauflösung erzählt. Alle wichtigen Dokumente und Sparbücher hatte sie bei sich. Der letzte Mensch, der Gertrud Glöde lebend gesehen hat, ist ein Bauer, der sie einige Kilometer in seinem Wagen mitgenommen und kurz vor der Grenze abgesetzt hat. Beim Abspringen von dem Wagen verknackst Gertrud sich noch den Fuß, aber von hier sind es keine 7 Kilometer mehr nach Hause zu ihrer Tochter nach Fienburg. Doch dort kommt die 44-Jährige nie an. Gertrud Glöde ist wie vom Erdboden verschluckt. Da haben wir gedacht, das Schlimmste ist passiert, erinnert sich ihre Tochter Elvira. 1,5 Jahre wird es dauern, bis das Mädchen erfährt, was ihrer Mutter zugestoßen ist.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass da schon mehrere Frauen verschwunden sind. Wusste die Familie das nicht damals? Also, als sie auf die Mutter gewartet haben?
Ob die Familie das direkt wusste, die Tochter jedenfalls hat nicht erzählt, dass sie es wusste. Sie war ja natürlich auch noch sehr klein. Und das waren natürlich auch andere Zeiten, was so die Informationsübermittlung angeht. Also es kann sein, dass man da so Gerüchte gehört hat. Ja. Also ja,
Deswegen, das haben nicht alle Leute gewusst, so wie es heute wahrscheinlich alle Leute sofort mitkriegen würden. Ne?
Ist ja nicht mit dem Handy losgezogen. Ich finde das übrigens total spannend gerade, dass du so einen Fall aus der Zeit hast.
Ja.
Also so aus Krieg und Nachkriegszeit bin ich ja sowieso, da ziehe ich mir ja jede Doku rein, die man sich irgendwie reinziehen kann, weil ich immer versuche, das irgendwie zu verstehen, was da damals passiert ist, was man aber nicht verstehen kann. Deswegen, ich finde es gerade mega spannend.
Ja, ich finde es auch spannend, weil ich jedes Mal, wenn ich dann solche historischen Fälle mache, da dann auch voll viel lerne. Also wir wissen ja alle, dass Deutschland geteilt war und dass es Besatzungszonen gab und so. Aber dass das innerhalb von so wenigen Monaten sich geändert hat und dass man dann auf einmal ja im Prinzip ja willkürlich Grenzen gezogen hat und die Leute auf einmal nicht mehr in die Nachbarstadt konnten.
Ja.
Das ist ja so in meiner Vorstellung total verrückt eigentlich.
Ja, ich glaube, man denkt so, okay, irgendwann war da mal die Mauer zwischen Ost und West, aber dass diese einzelnen Besatzungszonen, dass man da auch nicht hin und her, wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm.
Ja, also jedenfalls, du hast es gerade schon gesagt, da sind gleich mehrere Frauen verschwunden und das sind so je nach Zählung mindestens 5, wahrscheinlich aber mehr Frauen. Den ersten Fall, den ich bei meinen Recherchen gefunden habe, der stammt aus dem März 1946, also ein Dreivierteljahr vor dem Verschwinden von Gertrud Glöde. Und da gibt's einige Parallelen, würde ich sagen. Mhm. Alles beginnt in Blankenburg. Das ist so 40 Kilometer östlich von Fienburg. Hier leben die 38-jährige Eva Mier und ihre 6-jährige Tochter Heidrun. Die beiden sind auf sich allein gestellt, denn Evas erster Ehemann, Heidruns Vater, ist schon in den Anfangstagen des Krieges gefallen. Zwar hat Eva mit dem Steuersekretär Hermann Mier einen neuen Ehemann gefunden, der den Krieg überlebt hat, doch Hermann hat sich nach seiner Kriegsgefangenschaft in Goslar dafür entschieden, dort zu bleiben, um Musiker zu werden. Also er hätte zurückkommen können, aber wollte er nicht, so. Und weil Goslar eben in der britischen und Blankenburg in der sowjetischen Besatzungszone liegt, hat Eva ein ähnliches Problem wie 9 Monate später Gertrud. Auch wenn der Interzonenpass erst einige Monate später eingeführt werden wird, wird an der Grenze zur sowjetischen Zone schon damals streng kontrolliert und diese Grenze darf nur in Ausnahmefällen übertreten werden. Eva Mier wird es trotzdem versuchen, zu Fuß. Die 38-Jährige lässt Tochter Heidrun bei den Großeltern und macht sich auf den etwa 50 Kilometer langen Weg. Aber als Eva endlich in Goslar bei Hermanns Unterkunft, dem Hotel zur Alten Münze, ankommt, muss sie feststellen, dass ihr Ehemann gar nicht da ist, weil er in den nächsten Wochen mit einer Musiktruppe die umliegenden Dörfer abklappert. Und so verlässt Eva am nächsten Tag enttäuscht Goslar und will eigentlich zusammen mit anderen Frauen bei Braunlage zurück über die Grenze. Aber aus irgendeinem Grund, der sich heute nicht mehr nachvollziehen lässt, ändert die 38-Jährige spontan ihren Plan und kehrt nochmal ins Hotel zur Alten Münze zurück. Dort übernachtet sie eine weitere Nacht in Hermanns Zimmer und lässt sich von den Hotelangestellten am 23. März 1946 morgens um 4.30 Uhr wecken. Mit dem Zug fährt sie von Goslar zum Grenzübergang nach Matjezoll. Eva weiß, dass sich dort zahlreiche Grenzgänger tummeln, die sich in den Wäldern auskennen und Menschen gegen Geld auf die andere Seite der Grenze bringen. Also es ist so eine Art neuer Job, der damals ganz frisch entstanden ist. Ortskundige, die halt Schleuser im Prinzip, genau. Damals hat man die Grenzgänger genannt. Eva hat aber auch gehört, dass vielen dieser Grenzgänger nicht zu trauen ist und dass insbesondere Frauen häufig ausgeraubt werden oder Schlimmeres. Dementsprechend beäugt Eva die Männer misstrauisch. Keiner von ihnen scheint ihr wirklich vertrauenswürdig. Mittlerweile dämmert es und so entscheidet sie sich, sich doch auf eigene Faust auf den Rückweg nach Blankenburg zu machen. Dafür muss sie durch ein trockengelegtes Sumpfgebiet, das die Menschen hier Großes Bruch nennen. Dutzende Quadratkilometer Wiesen, ein paar Weiden und viele schmale Feldwege, die alle gleich aussehen. Inzwischen ist es dunkel geworden und der Sumpfboden schmatzt unter jedem ihrer Schritte. Eva ist kalt und sie will nur noch nach Hause. Doch da hört sie hinter sich Schritte und dreht sich um. Im Mondlicht sieht sie 2 Gestalten auf sich zukommen. Einen hochgewachsenen Mann und einen kleineren mit einer runden Brille und Aktentasche. Der größere von beiden spricht sie an. Er hat eine Stimme, die fast wie die eines Kindes klingt. Der andere Mann schweigt. Die beiden Männer sind nicht gekommen, um Eva Mier zu helfen. 3 Tage später, am 26. März, findet nachmittags ein Rentner im Großen Bruch in einem Graben eine Leiche. Die Hälfte des toten Körpers liegt im Wasser, der Hinterkopf ist zertrümmert und das Gesicht völlig entstellt. Wenig später identifiziert Hermann Mier die Tote als seine Ehefrau Eva. Sofort beginnen die Ermittlungen und alle fragen sich, wer hat die 38-Jährige so brutal zugerichtet? Laut Obduktion hat der Täter sein Opfer im Gesicht mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Zu Evas Tod haben aber die stumpfen Verletzungen an ihrem Hinterkopf geführt, die zum Beispiel von einem Beil oder einem Gewehrkolben stammen könnten. Wurde die Frau also nachts von einem sowjetischen Grenzer erwischt und erschlagen? Oder war es doch einer der Grenzgänger, der das Vertrauen von Eva Mier ausgenutzt hat? All diese Fragen werden erstmal unbeantwortet bleiben. Nicht mal einen Monat nach dem Mord stellt die Polizei die Ermittlungen mangels zu verfolgender Täterspuren, Zitat Ende, ein, wie es damals in den Akten heißt.
Das ist aber schnell eingestellt bei einem Mord.
Ja, das fand ich auch total ungewöhnlich. Ich habe auch nicht nachvollziehen können, warum das damals so war.
Ist das der Zeit geschuldet, weil ich, ja, so viel Mord war, ja, dass man da... Ja. Abgestumpft ist, war, in Anführungsstrichen, nee, um dem also, nicht mehr nachzugehen.
Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass die Ermittler einfach nicht hinterhergekommen sind damals. Also da sind fast täglich Frauen in der Zeit nach dem Krieg an die grenznahen Polizeistellen herangetreten, haben gesagt, hier, wir wurden überfallen, wir wurden ausgeraubt und so weiter. Es verging kaum eine Nacht, dass nicht Frauen und Mädchen ausgeplündert kamen, Hilfe und Schutz suchend, erinnert sich ein damaliger Polizist.
Dieses Bild, also man, bei diesem Fall, man taucht wirklich so nach, in die Geschichte von damals ab. Ja. Also ich sehe auch irgendwie die Leute in der Kleidung von damals, ja, so vor meinem inneren Auge. Ich glaube natürlich, wenn man als Frau in so einem einsamen Moor, wo jeder Feldweg aussieht wie der andere, ja, wenn man da Männern begegnet, so im Halbdunkel, aber wirklich richtig Gänsehaut habe ich gekriegt, der mit seiner Aktentasche. Was macht denn ein Mann mit Aktentasche da irgendwo in der Wiese?
Ja, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, was in der Aktentasche ist. Man kann sich's vielleicht denken.
Das ist spooky.
Ja, aber das ist halt wirklich eine absolut chaotische Zeit. Also von den Behörden ist ja auch gar nicht mehr viel über. Ne? Also ganz viele Männer sind im Krieg gefallen. Viele neue Polizisten gibt es nicht. Einige alte wurden entfernt, weil sie halt Nazis waren. Ne? Und die Alliierten dann gesagt haben, ihr dürft nicht mehr bei der Polizei arbeiten. Also es ist halt ein riesiges Chaos und da sterben in diesem Chaos halt Menschen wie Eva Mier, wie viele Frauen übrigens damals gestorben sind in diesen Grenzzonen. Darüber hat auch niemand einen Überblick. Nur in den allerseltensten Fällen können die Täter überführt werden. Die Polizeizuständigkeiten enden, weil das ist noch ein weiteres Problem, an den jeweiligen Zonengrenzen und auch innerhalb der Besatzungszonen ist die Kommunikation zwischen den neu eingerichteten Polizeistellen oft mangelhaft. Jeder Ort ist sozusagen für seine eigenen Verbrechen zuständig und klare Handlungsanweisungen oder Befehlsstrukturen haben die größtenteils neuen und unausgebildeten Polizeibeamten keine. Also da kommt irgendwie alles zusammen, was ja dazu führen kann, dass das eben so eine Tatserie, die sich da ja entwickelt, nicht bemerkt wird. Und ja, so merkt eben auch niemand, dass sich nach dem Tod von Eva Mier immer wieder Morde nach einem ähnlichen Muster an unterschiedlichen Orten wiederholen. Am 19. Juli 1946 wird im Wald zwischen Walkenried und Elrich im Südharz die Leiche einer Frau gefunden. Die Tote ist zwischen 25 und 30 Jahre alt. Sie trägt ein hochgeschobenes dunkelblaues Kleid und darunter keine Unterwäsche. Ihr Schädel ist zerschmettert und in ihrem Mund steckt ein Taschentuch. Da ihr Körper bereits stark verwest ist, kann die Frau nicht identifiziert werden. Genau einen Monat später, am 19. August, wird die Leiche einer 25-jährigen Frau auf dem Gelände des oberfränkischen Güterbahnhofs Hof in einem 7 Meter tiefen Brunnen entdeckt. Wieder ist die Todesursache ein zertrümmerter Schädel. Zusätzlich hat die Tote Stich- und Hiebverletzungen, allein 5 in ihrem Gesicht. Also auch da ganz, ganz schlimme Brutalität, mit dem der Täter vorgegangen ist. Der Hals des Opfers ist bis auf die Wirbelsäule durchtrennt und der Ringfinger ihrer rechten Hand abgeschnitten. Am 1. September 1946 verlässt dann die 25-jährige Irene Hartmann gegen 20 Uhr abends die von ihr geführte Pension im Wendland im heutigen Niedersachsen. Sie will mit dem Fahrrad zu einem Bauern, um noch ein paar Eier zu kaufen. Einen Tag später wird sie halb verscharrt in einem Waldstück in der Nähe des Dörfchens Klenze gefunden. Irenes Schädel ist eingeschlagen, ihr Körper ist voller Quetsch- und Platzwunden. Auch Spuren einer Vergewaltigung können festgestellt werden. Knapp zwei Wochen später, also Mitte September, findet ein Bauer 400 Kilometer weiter südlich in der Nähe des Örtchens Trappstadt in Franken eine weitere Frauenleiche oder das, was noch von ihr übrig ist. Der Kopf der Frau wurde mit einem glatten Schnitt abgetrennt und liegt nun in ihrer rechten Armbeuge. Ihre Haut ist bereits ausgedörrt, ihr linkes Bein fehlt fast vollständig, sie scheint hier schon eine Weile zu liegen. Das Mordwerkzeug liegt nur wenige Meter neben der Leiche, ein 30 Zentimeter langes Messer. Also du siehst, die Taten sind auch oft hunderte von Kilometern auseinander. Ne? Also wir befinden uns teilweise in Franken, wir befinden uns im Harz, also im heutigen Niedersachsen. Das könnte heute theoretisch auch sein, dass die Polizeibehörden sich da nicht direkt austauschen und damals natürlich noch viel mehr. Anderthalb Monate später gibt es die nächste Tote. Im Wald bei Elrich, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der erst im Juli die unbekannte Frau mit dem blauen Kleid gefunden wurde, entdecken Grenzgänger die nächste Leiche. Doch dieses Mal kann die Tote identifiziert werden. Sie trägt noch ihre Kennkarte bei sich. Es handelt sich um die 25-jährige Christa Schneider. Auch sie wurde vergewaltigt und brutal erschlagen. Am 14. Dezember verschwindet dann in Fienburg die 37-jährige Emmy Lepin. Genau an diesem Tag macht sich in derselben Stadt Gertrud Glöde auf den Weg über die Grenze und kehrt nie wieder nach Hause zurück. Insgesamt haben wir jetzt also 6 ermordete und 2 verschwundene Frauen in nicht mal einem Dreivierteljahr. Und da du öfter bei mir zu Gast bist, kannst du dir wahrscheinlich denken, was uns das jetzt sagt.
Da muss man gar nicht ständig bei dir zu Gast sein. Also möglicherweise haben sie was miteinander zu tun, die Taten. Und das ist ein Serienmörder. Oder 2, ein großer, ein kleiner mit einem Koffer.
Ja, genau. Also logisch.
Aber es ist immer das Gleiche. Also diese Frauen werden ja dann immer gleich misshandelt aufgefunden.
Genau. Also die Taten ähneln sich sehr. Nicht komplett. Ist wahrscheinlich dann manchmal auch den Umständen geschuldet. Aber das ist dann so der Moment, wo sich das langsam so rumspricht in diesen betroffenen Gebieten und wo dann auch die Angst umgeht. Wir wussten, das sind 2 Frauen, die man geschändet, vergewaltigt und dann ermordet hat, erinnert sich ein Zeuge Jahrzehnte später. Heute würde das natürlich bei Ermittlern alle Alarmglocken schrillen lassen, aber das ist damals anders. Ich habe ja eben schon erklärt, dass es zwischen den Polizeidienststellen so gut wie keinen Austausch gibt. Und dann passiert auch noch ein dicker Ermittlungsfehler. Zu dieser Zeit arbeitet im Fienburger Rathaus, in dem damals die Polizei untergebracht ist, der junge Wachtmeister Reinhold Kalbowski. Auch Kalbowski kommt eigentlich nicht aus dem Harz, er ist aus Ostpreußen geflohen. Er ist noch keine 2 Jahre bei der Polizei und geht hier an der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Fienburg und Osterwiek regelmäßig auf Streife, also genau im Grenzgebiet. An der Blockstelle 25, an einem stillgelegten Wärterhäuschen in der Nähe des Fienburger Bahnhofs, befindet sich ein alter Brunnen, der den Wachtmeister magisch anzieht. Als er in das 7 Meter tiefe Brunnenloch schaut, glaubt er in der Dunkelheit lange Frauenhaare zu erkennen. Also legt er sich an den Rand des Brunnens und wirft Steine in das Loch. Wenn noch Wasser in dem Brunnen ist, müsste eigentlich ein Platschen zu hören sein oder zumindest ein Knall, wenn der Brunnen leer und ausgetrocknet ist. Doch Kalbowski hört nichts. Der Stein muss also auf etwas Weiches gefallen sein. Jetzt ist sich der Wachtmeister sicher, dass da unten im Brunnen etwas liegen muss. Weil er weiß, dass hier in der Region einige Frauen verschwunden sind, meldet er seinen Verdacht bei der Braunschweiger Kripo. Deren Reaktion: Du spinnst. Am Fuße des Brunnens seien Algen und keine Frauenhaare. Niemand glaubt dem jungen Polizisten. Am Ende lässt man den alten Brunnen sogar zuschütten. Und so kann der Mörder einfach weitermachen. Also sie hätten da schon was entdecken können, was sie auch nicht getan haben.
Und dann ist der Brunnen zu. Bin mal gespannt, ob im Laufe dieses Falles der Brunnen nochmal geöffnet wird.
Er wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, das kann ich dir schon mal sagen. Mittlerweile sind zumindest auf der sowjetischen Seite die Grenzgänge verstärkt worden. Also da haben die Behörden auch mitgekriegt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Fast täglich werden dort Menschen festgenommen, aber das scheint den Unbekannten oder die unbekannten Täter nicht zu stoppen. Und so geht das Morden auch im neuen Jahr 1947 weiter. Von Januar bis März 1947 werden 3 weitere Frauenleichen entlang der deutsch-deutschen Grenze gefunden. Alle haben eingeschlagene Schädel und weisen Spuren einer Vergewaltigung auf. In einem Fall wird nur der Kopf des Mordopfers gefunden. Bei einer anderen Leiche, der von Margarete Meyer, befindet sich die Tatwaffe, eine Eisenstange samt Haaren, Hautfetzen und Knochensplittern, nur unweit des Körpers. Sie wird kurz vor Abbenrode auf der sowjetischen Seite gefunden. Das Spiel bei den Ermittlungen ist eigentlich immer das Gleiche. Sobald die Spur der Opfer in den sowjetischen Sektor führt, enden die Ermittlungen an der Zonengrenze. Die Behörden aus der Sowjetunion lassen ihre Kollegen aus dem Westen nicht mal die Tatorte untersuchen. Auch das führt natürlich dazu, dass die Mordserie so lange unentdeckt bleibt. Doch dann kommt der 14. April 1947. Direkt neben der Straße in einem Fluss beim Grenzort Zorge auf der britischen Seite liegt die Leiche eines Mannes. Wie bei den anderen Opfern wurde auch sein Schädel eingeschlagen, das Gesicht durch zahlreiche Verletzungen entstellt. Dieses Mal kann der Tote identifiziert werden. Er heißt Hermann Bennen, ist 52 Jahre alt, Kaufmann und kommt aus Hamburg. Und zum ersten Mal in diesem Fall gibt es so etwas wie eine heiße Spur. Am Tag vorher haben Zeugen Bennen in Zorge in Begleitung eines anderen Mannes gesehen. Ein Mann, der seit einigen Monaten gemeinsam mit seinem Kollegen zur Untermiete bei einer Familie in Zorge lebt. Rudolf Pleil. Ein stämmiger Typ mit einem fleischigen Gesicht und dünnem Haar, der gleichzeitig zu jung und auch irgendwie zu alt für seine 23 Jahre aussieht. Also ich poste mal ein Foto von dem, dann versteht ihr, was ich meine. Der sieht aus wie ein Hausschlachter, erzählt ein Zorgener Jahre später. Einige Nachbarn wollen sich erinnern, dass Pleil immer etwas Unangenehmes an sich hatte. Angeblich hätten sie auch immer wieder Schreie im Wald gehört, seit der 23-Jährige in Zorge lebt. Doch es ist etwas anderes, das Rudolf Pleil verdächtig macht. Nur wenige Meter von der Leiche entfernt finden die Ermittler das Beil, mit dem Hermann Bennen getötet wurde. Ein Beil, das zu einer örtlichen Holzfirma gehört. Und du kannst jetzt mal raten, wer bei dieser Holzfirma eventuell arbeitet.
Der aussieht wie ein Hausschlachter.
Genau, Rudolf Pleil. Und vom Chef der Firma erfahren die Ermittler ein weiteres interessantes Detail. Schon länger hat er Pleil, also seinen Angestellten, in Verdacht, Äxte zu klauen. So auch die, die bei der Leiche gefunden wurde. Sofort wird nach Rudolf Pleil gefahndet, doch von dem Mann fehlt jede Spur. Auch Pleils bester Freund und Mitbewohner Karl Hoffmann weiß nicht, wo der 23-Jährige ist. Und so vergehen mehrere Tage, an denen jede Spur von Pleil fehlt. Dann, etwa eine Woche nach dem Mord an Hermann Bennen, sieht ein Waldarbeiter kurz vor Zorge einen Mann in Begleitung einer Frau, die in Richtung der Stadt laufen. Er erkennt den Mann mit der runden Brille und dem hohen Haaransatz sofort. Es ist Rudolf Pleil, der offenbar nichtsahnd auf dem Heimweg ist. Sofort rennt der Waldarbeiter zum nächstgelegenen Telefonapparat und alarmiert die örtliche Polizei. Dann schwingt sich der Zeuge auf sein Fahrrad und fährt dem Gesuchten unauffällig hinterher. Als Pleil schließlich in Zorge ankommt, wird er von der Polizei sofort festgehalten. Rasch werden seine Fingerabdrücke genommen und mit jenen auf der Tatwaffe verglichen. Sie stimmen überein. Aber Pleil hat eine Erklärung parat. Zwar habe er tatsächlich mal mit der Axt gearbeitet, allerdings gehöre sie ihm gar nicht mehr. Für 30 Zigaretten habe er die Axt an einen gewissen Harry verkauft. Von einem Mord wisse er nichts. Auch wo man diesen Harry jetzt finden könne, kann er nichts sagen. Doch schon kurz darauf ändert Pleil seine Aussage. Jetzt behauptet er, er habe beobachtet, wie sein Kumpel Harry den Kaufmann Hermann Bennen erschlagen hat.
Ach.
Zufall, ne? Als Bennen schließlich tot war, hat Pleil nach eigener Aussage sich dessen Rucksack, Aktentasche und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Reichsmark geschnappt und sei abgehauen. Die Ermittler glauben ihm logischerweise kein Wort, denn niemand in Zorge hat jemals von diesem mysteriösen Harry gehört. Pleil wird wegen Raubmordes angeklagt und bis zum Prozessbeginn für 6 Wochen in der Landesheilanstalt Königslutter untergebracht, wo ein Gutachten über ihn erstellt werden soll. Hauptsächlich, um seine Zurechnungsfähigkeit zu prüfen. Denn Rudolf Pleil ist alkoholkrank und leidet zusätzlich an regelmäßigen epileptischen Anfällen. Doch in den ersten psychiatrischen Gesprächen sagt Pleil so gut wie gar nichts. Erst nach und nach kommt er ins Erzählen. Auch über die Nacht vom 13. auf den 14. April, in der Hermann Bennen ermordet wurde. Plötzlich gibt er zu, dass Harry nie existiert und er selbst den Hamburger Kaufmann getötet hat. Pleil lernt Ben am Abend des Mordes im Braunschweiger Hof kennen, einer Zorger Gaststätte. Der 22-Jährige hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Bei einer Kontrolle auf einer Zugfahrt von Nordhausen nach Zorge wurden er und sein Mitbewohner Karl Hoffmann beim Schnapsschmuggel erwischt und aufs Revier mitgenommen. Einer der Beamten, der ihn damals kontrolliert, ist Wachtmeister Reinhold Kalbowski. Du erinnerst dich, das war der, der diese Haare da gesehen hat. In dem Brunnen, dem keiner geglaubt hat. Aber Kalbowskis Chef gibt ihm die Anweisung, Pleil und Hoffmann den Schnaps abzunehmen und die beiden laufen zu lassen. Und so sitzt Rudolf Pleil wenig später im Braunschweiger Hof in Zorge und betrinkt sich mit Bier und Schnaps. Dort wird er von Hermann Bennen angesprochen. Der Kaufmann will in den Osten, hat aber keinen Interzonenpass. Pleil bietet Bennen seine Hilfe an, der ihm dafür einige weitere Runden Bier spendiert. Offenbar scheint Kaufmann Ben ziemlich wohlhabend zu sein. Als es dunkel ist, verlassen die beiden die Gaststätte. Bevor es aber in den Wald geht, legen sie noch einen kurzen Zwischenstopp bei Pleils Wohnung ein, wo dieser sich ein Beil einsteckt. Angeblich zur Selbstverteidigung im Fall der Fälle. Nach dem Zwischenstopp geht es zur Grenze, beziehungsweise soll es gehen, denn inzwischen ist Rudolf Pleil so betrunken, dass sich der eigentliche ortskundige Grenzgänger verläuft und die beiden wieder in Sorge landen. Das heißt, sie sind im Prinzip im Kreis gelaufen. Und du kannst dir vorstellen, der Hermann Ben, der halt Geschäfte zu erledigen hat, der findet das nicht so witzig, der wird sauer und die beiden bekommen Streit. Da zückt Pleil plötzlich sein Beil und beginnt wie wild auf den 30 Jahre älteren Kaufmann einzuschlagen. Als der sich nicht mehr regt, wirft Pleil Bens Körper einen Abhang hinunter in einen Fluss und entsorgt die Axt im Gebüsch.
Das ist ja alles sehr, sehr schnell eskaliert dann.
Ja, und das zeigt halt, dass er ein sehr hohes Aggressionspotenzial irgendwie hat und das ja zu solchen Ausbrüchen neigt. Und die ziehen sich eigentlich schon durch Pleils ganzes Leben, vor allem wenn er sich gekränkt fühlt. Also die Frage ist natürlich jetzt, hat er im Affekt gehandelt oder hat er den Mord an Ben vorher geplant? Weil es war ja ganz offensichtlich, dass der ordentlich Kohle hatte. Das heißt, es hätte sich ja schon gelohnt, den umzubringen, um an sein Geld zu kommen. Diese Frage soll im Dezember 1947 das Braunschweiger Landgericht klären. Für einen Mord gibt es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch die Todesstrafe. Aber Rudolf Pleil hat Glück. In Anführungsstrichen. Das Gericht kann ihm nicht nachweisen, dass er zum Tatzeitpunkt nicht betrunken war. In Kombination mit seiner Epilepsie besteht daher eine pathologische Affektsteigerung. Übersetzt heißt das verminderte Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Verbrechens. Rudolf Pleil wird wegen Totschlags zu 12 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus verurteilt. Niemand hier im Gerichtssaal ahnt, dass der Angeklagte noch viel mehr und viel grausamere Taten verübt hat. Und so kommt Rudolf Pleil ins Zuchthaus Celle. Mit seinem Mitgefangenen versteht er sich nicht. Seinen einen Zellengenossen schlägt er sogar blutig und kommt deshalb in Einzelhaft. Nur beim Hofgang hat Pleil Kontakt zu den anderen Häftlingen. Und wenn die so von ihren Frauengeschichten erzählen, möchte Pleil natürlich mithalten. Also prahlt er davon, wie er seine Weiber bearbeitet. Also es ist ein Zitat von ihm. Also auf brutalste Art dominiert. Allerdings kriegt er damit nicht die erhoffte Bewunderung, sondern eher nur so schiefe Blicke. Der Pleil ist ein Wichtigtuer, sagen die anderen und schenken ihm kaum Beachtung. Auch als Pleil einem Mithäftling erzählt, er habe viel mehr Menschen getötet als Hermann Ben und sich selbst als Todmacher bezeichnet, nimmt der ihn nicht ernst. Scherzhaft schlägt der Pleil vor, er könne sich doch als Henker bewerben, wenn er so viel Spaß am Töten habe. Und Pleil ist begeistert von dieser Idee und spricht deshalb mit dem Gefängnisleiter.
Nein.
Der denkt, das ist voll gut, das will ich jetzt machen. Und er führt auch eine Qualifikation an, nämlich, dass er bei Fienburg 2 Frauen erschlagen und sie in einen Brunnen geworfen hat.
Ich frage mich gerade, was dieser Mann für einen IQ hatte? Also, dass er natürlich ein großes Problem hat und ein kranker Mensch ist.
Ja.
Aber was hat er denn für ein IQ?
Der Allerhellste ist auf jeden Fall nicht. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also das heißt völlig ohne Not, ne, weil er ist ja verurteilt worden. Er muss da jetzt seine Strafe absitzen und wird dann wieder freikommen. Völlig ohne Not erzählt er dem Gefängnisdirektor ganz haargenau, in welchem Brunnen er diese Leichen geworfen hat. Und das Interessante ist, dass ihm auch der Gefängnisdirektor nicht glaubt. Also nicht nur der Mithäftling sagt, du spinnst, sondern der Gefängnisdirektor sagt auch so, ja, ja, laber mal, wichtig Tour. Und deswegen gibt er Pleils Mordgeständnis gar nicht weiter. Ein halbes Jahr lang passiert also nichts. Dann hat Pleil genug. Er will unbedingt die Stelle als Henker. Also das ist jetzt so seine fixe Idee, dass er für den Staat Leute umbringt.
Natürlich, während er in Haft ist. Das macht ja absolut Sinn. Ja, wer sollte es sonst machen?
Wer sollte es sonst machen, genau. Aber das ist so wirklich sein Ding. Er will das jetzt unbedingt werden. Und deshalb schickt er tatsächlich einen Brief an den Fienburger Bürgermeister, in dem er ihn persönlich um die Stelle als Henker bittet. Auch will er ihm seine Qualifikation beweisen und schreibt: Auf der Strecke von Fienburg nach Abbenrode steht ein Eisenbahnwärterhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt. Er ergänzt: Die glauben hier nicht, dass ich schnell und gut tot machen kann. Beeilen Sie sich mit dem Auffinden der Leiche.
Das nenne ich mal eine Bewerbung.
Das ist eine Bewerbung und er unterschreibt sie dann auch mit Rudolf Pleil, Todmacher AD, also außer Dienst, weil es ja, ja, also das ist jetzt wirklich...
Tut mir leid, ich will gar nicht lachen, aber das ist kommt ja ein geballter Irrsinn.
Das ist wirklich geballter Irrsinn und also ne, Todmacher AD, also außer Dienst, weil er kann ja aus seiner Sicht gerade im Moment nicht arbeiten, weil er im Knast sitzt und er schickt auch noch eine Lageskizze, in welchem Brunnen die Leichen zu finden sind. Auch die werde ich euch bei Instagram hochladen und das ist, auch das wirst du dir wahrscheinlich schon denken, genau der Brunnen, in dem der junge Polizist Reinhold Kalbowski anderthalb Jahre vorher Frauenhaare vermutet
hat. Aber natürlich.
Und jetzt passiert endlich was. Die Staatsanwaltschaft Celle fängt den Brief ab und lässt den 7 Meter tiefen Brunnen ausheben. Unter Bauschutt und anderem Müll finden sie 2 Frauenleichen, beziehungsweise das, was noch von ihnen übrig ist. Ihre Knochen und Teile der Kleidung. In beiden Schädeln klafft ein Loch. Am nächsten Tag wird Gertrud Glödes Tochter Elvira, inzwischen 12, auf das Polizeirevier vorgeladen, um ihre Mutter anhand ihrer Kleidung zu identifizieren. Ich habe nur die Schuhe gesehen und gedacht, meine Mama kommt nie wieder. Erinnert sie sich auch noch 60 Jahre später an diesen Moment. Was sie und ihre Oma seit langem vermutet haben, bewahrheitet sich nun. Gertrud ist tot. Umgebracht. Bei der anderen Frauenleiche handelt es sich um Emmy Lepin, eine 37-jährige Frau, die aus Wernigerode stammt und auf dem Rückweg von ihrem Bruder in Schleswig-Holstein war, als sie an Pleil geraten ist. An dem Tag, als Gertrud Glöde in Fienburg auf ihrer Reise nach Berlin aufbricht, ermordet Pleil Emmy Lepin. Auch sie hinterlässt 3 Kinder, die 1,5 Jahre vergeblich auf ihre Mutter warten. 5 Tage nach dem Mord an Emmy tötet Pleil Gertrud Glöde und wirft auch sie in den Brunnenschacht. Der Mann, der Elvira Glöde ihre Mutter weggenommen hat, scheint die Tat nicht mal ansatzweise zu bereuen. Vielmehr wirkt Rudolf Pleil stolz auf seine Todmacherfähigkeiten und deutet in den folgenden Vernehmungen an, dass Gertrud Glöde und Emmy Lepin nicht seine einzigen Opfer gewesen sind. Doch weitere Details will er nur im Tausch gegen Sonderessensrationen und Zigaretten nennen. Außerdem verlangt er, ausschließlich als Todmacher angesprochen zu werden und will die Staatsanwaltschaft höchstpersönlich an die Tatorte führen. Der Staatsanwalt geht darauf ein. Fast wöchentlich erzählt Pleil nun im großen Detailreichtum von 9 Morden, die er begangen haben will. Immer gegen Bezahlung. Also, das ist natürlich schwierig, weil er kriegt Aufmerksamkeit, die er unbedingt will. Er kriegt Sonderbehandlung und da ist ja dann immer so die Frage, ja, wie sehr ernst kann man diese Aussagen nehmen?
Na, wenn es die Leichen dazu gibt.
Dann schon, ja, das stimmt. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, ein bisschen mehr über Rudolf Pleil zu erzählen und auch einige deiner Fragen von eben zu beantworten.
Also ich denke schon, ich weiß schon unfassbar viel über den, aber eigentlich ja auch nicht.
Ja, Rudolf Pleil wird am 7. Juli 1924 in Küberg bei Bärenstein im Erzgebirge geboren. Der Ort liegt nah an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei, der Heimat seiner Eltern. Mit der Machtergreifung der Nazis verändert sich das Leben der Pleils drastisch. Rudolfs Schwester, die an Epilepsie leidet, wird zwangssterilisiert und Rudolfs Vater, ein Kommunist, wird zwischenzeitlich verhaftet. Als er wieder freikommt, flieht die Familie ins tschechische Weipert. Das Aufwachsen dort ist hart. Rudolfs Vater ist Alkoholiker und nicht selten ist er aggressiv und gewalttätig, sowohl seiner Frau als auch den Kindern gegenüber. Um den Schein einer heilen Familie zu wahren, verlässt Rudolfs Mutter das Haus nur selten. Zu auffällig sind ihre blauen Flecke. Das Geld, das die Familie ernähren soll, gibt der Vater meist für Schnaps aus. Und so muss Rudolf schon früh selbst Geld verdienen. Bereits mit 9 Jahren hilft er seinen Eltern beim Grenzschmuggel und wird mehrfach verhaftet. Er kriecht durchs Unterholz, immer auf der Hut vor Grenzsoldaten, immer unter der ständigen Angst, trotzdem erwischt zu werden. Es sind Fähigkeiten, die ihm später als Grenzgänger noch nützlich sein werden. Doch das frühe Arbeiten hat einen Preis. Rudolf geht kaum zur Schule. Bis er in die 5. Klasse kommt, braucht er 8 Jahre. Also er bleibt ganz oft sitzen. Dann hört er mit der Schule ganz auf und beschränkt sich komplett aufs Geldverdienen. Mit 15 macht er es seiner Schwester nach und haut von zu Hause ab. Eine Lehre als Schmied muss er abbrechen, nachdem sein Chef ihn dabei erwischt, wie er ihm Geld aus der Brieftasche klaut. Also heuert der junge Rudolf als Schiffsjunge auf einem Frachtkahn an, der über die Oder und die Elbe schippert. Es war ein schönes und freies Leben, erinnert sich Pleil später an diese Zeit, in der er auch schon mit krummen Geschäften etwas nebenher verdient. Im Sommer 1939 bekommt der damals 15-Jährige dann einen Job als Maschinenjunge auf dem Dampfer Walküre, der Weizen aus Rio de Janeiro nach Deutschland transportieren soll. Gerade als sich Pleils Traum von der großen, weiten Welt erfüllt hat, kommt ihm der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dazwischen. Von da an hangelt sich Pleil auf verschiedenen Schiffen von Job zu Job. Er reist nach Norwegen, nach Frankreich und nach Italien. Mittlerweile trinkt er immer mehr. Der Schnaps ist sein Lebenselixier geworden, wie später sein Gutachter schreiben wird. Das Geld für den Alkohol ergaunert sich Pleil, indem er Decken und Wäsche von den Marineschiffen an Prostituierte im Hafen verkauft. Mit einer dieser Frauen hatte er auch das erste Mal Sex, allerdings ohne wirklich Spaß daran zu haben. Als Pleils krumme Geschäfte auffliegen, wird er wegen Diebstahls von Wehrmachtsgut durch ein Marinefeldgericht zu 1 Jahr Jugendhaft verurteilt. Nach seinem Knastaufenthalt heuert Rudolf wieder auf einem Marineschiff an. Doch im Hafen von Salerno in Süditalien erleidet er zum ersten Mal einen epileptischen Anfall. Er liegt zuckend auf dem Deck mit Schaum vor dem Mund und sein ganzer Körper wird von Krämpfen geschüttelt. Im Oktober 43 wird er wegen seiner Epilepsie als dienstuntauglich von der Marine und allen weiteren militärischen Rollen ausgeschlossen und soll zwangssterilisiert werden. Doch kurz vor dem geplanten Eingriff wird der OP-Saal des Krankenhauses von Bomben zerstört. Für eine kurze Zeit arbeitet Rudolf Pleil als Koch in einem Arbeitslager für italienische Kriegsgefangene. So, und jetzt kommen wir ganz kurz zu der Tierquälerei-Szene. Also, wenn ihr das nicht hören könnt, einfach 30 Sekunden überspringen. Dort in diesem Arbeitslager tötet er mit bloßen Händen Katzen, isst sie danach und spürt, dass ihm das Lust bereitet. Ähnlich geht es ihm einige Zeit später, als Pleil einen russischen Plünderer anschießt und den Mann danach verbindet, also verarztet. Das Blut, die Gewalt, all das gefällt Rudolf Pleil. Zum Ende des Krieges landet der 20-Jährige im Städtchen Marienberg im Erzgebirge, wo er als Kellner im örtlichen Ratskeller arbeitet. Dort lernt er auch die 3 Jahre ältere Gretel kennen, die schnell von ihm schwanger wird. Und so wird Rudolf Pleil noch vor seinem 21. Geburtstag Vater eines Sohnes namens Gerhard. Kurze Zeit später heiratet er Gretel. Wie sein Vater misshandelt auch Rudolf seine Ehefrau regelmäßig, auch und vor allem beim Sex. Er mag es, wenn seine Frau dabei regungslos liegen bleibt. Notfalls schlägt er sie auch bewusstlos und nennt das dann Betäuben.
Sympathischer Kerl. Wann hat er denn angefangen, dann zu töten?
Das kann nicht so ganz geklärt werden. Die Grenzen sind da ja fließend. Also du merkst ja, dass er immer mehr Gewalt so ausübt. Wahrscheinlich aber schon kurz nach Kriegsende 1945. Damals ist Rudolf Pleil nachts zwischen den Trümmern der völlig zerstörten Städte Leipzig und Dresden unterwegs und überfällt Frauen. Aber die Frauen wehren sich oder sie rennen einfach schreiend weg. Mittlerweile ist Rudolf Pleil immer häufiger weg von zu Hause, von seiner Ehefrau, die er verachtet, und von seinem Sohn Gerhard, der nachts oft schreit. Dabei hilft ihm sein neuer Job. 1946 fängt Rudolf Pleil als Handelsvertreter an und muss beruflich regelmäßig reisen. Einer seiner neuen Kollegen ist der 11 Jahre ältere Karl Hoffmann, ein großgewachsener, schlanker Mann mit vollem dunklen Haar und charmanten Lächeln. Trotz seiner hohen, fast kindlichen Stimme kommt der 32-jährige Hoffmann bei Frauen ziemlich gut an. Gemeinsam ziehen die beiden nach Zorge in den Südharz, wo sie zur Untermiete bei einer Mutter und deren Tochter einziehen. seine Ehefrau Gretel und den kleinen Gerhard lässt Pleil zu Hause. Gemeinsam mit Hoffmann fängt Rudolf Pleil in Zorge als Holzarbeiter an und integriert sich in die Dorfgemeinschaft. Er spielt Fußball und geht auf Tanzveranstaltungen. Doch viele in Zorge finden Pleil und seinen Begleiter Hoffmann merkwürdig. Wo die beiden sind, verschwinden Wertgegenstände und einmal stehlen sie die Nachbarskatze und verkaufen sie im sowjetischen Sektor als Hasenfleisch. Auch die Äxte der Waldarbeitsfirma verschwinden immer wieder spurlos. Das hatte ich ja eben schon erzählt. Aber das ist nicht das einzig Seltsame. Alle paar Wochen sind Pleil und Hoffmann plötzlich einfach weg und kommen erst nach mehreren Tagen oder Wochen nach Zorge zurück. Schon damals munkelt man in dem Dorf, dass die beiden sich als Grenzgänger Geld dazu verdienen. Und tatsächlich bringen Pleil und Hoffmann Menschen gegen Bezahlung zu Fuß über die Grenze. Das ist, muss man sagen, zu dieser Zeit relativ einfach verdientes Geld, wenn man weiß, wo man lang muss. Es gibt nur wenige Grenzpatrouillen, die die weitläufigen Wald- und Wiesenflächen zwischen dem britischen und dem sowjetischen Sektor kaum überwachen können. Und so sitzt Rudolf Pleil regelmäßig über seinem Bier im Gasthaus Weißes Ross in Fienburg, kurz vor der Grenze, und wartet auf Kundschaft. Immer wieder führt er vor allem Frauen nachts über die Schleichwege. Doch Pleil geht es nicht um das Geld der Frauen. Den Ermittlern erzählt er zum Beispiel, wie im November 1946 zwischen Elrich und Balkenried die 25-jährige Christa Schneider, Zitat, bearbeitet hat und wie ihm dabei, weiteres Zitat, einer abgegangen ist. 25 Frauen will er insgesamt getötet haben. Ein anderes Mal erzählt er sogar von 45 Frauen. Pleil hat nach eigenen Angaben nicht nur entlang der Grenze gemordet, sondern auch in Köln, in Berlin, in Dessau, Dresden, Lüneburg und Lübeck. Auch die bis heute offiziell ungelösten Hamburger Trümmermorde beansprucht Pleil für sich. Er ist stolz auf seine Taten und er will unbedingt, wie er selbst sagt, als Deutschlands bester Todmacher in die Geschichte eingehen. Dabei betont er auch immer wieder, dass er mehr Leute ermordet hat als der Serienmörder Fritz Hamann, der als Vampir von Hannover zwischen 1918 und 1924 insgesamt 24 Jungen und junge Männer ermordet hat. Also mehr als 24 soll es bei Pleil gewesen sein. Es gibt sogar ein Bild, auf dem Pleil stolz mit einer selbstgebastelten Liste seiner angeblichen Morde mit Ort und Datum posiert, die er sich selbst an seine Jacke genäht hat. Also er hat sich so eine Todmacheruniform gebastelt. Mhm. Auch dieses Foto werde ich euch natürlich zeigen. Das Morden scheint für Rudolf Pleil eine Art Wettbewerb zu sein. Vielleicht auch deshalb erzählt er am Anfang nicht, dass er bei seinen Taten Komplizen hatte. Doch den Ermittlern ist schnell klar, dass Pleil all diese Taten nicht allein begangen haben kann. Und so drohen sie ihm mit der Todesstrafe, wenn er nicht alles erzählt. Und dann erklärt der selbsternannte Todmacher schließlich, dass es sogar zwei Mittäter gab, die ihm beim Morden geholfen haben. Den ersten kannst du dir wahrscheinlich schon denken.
Der mit der Hutstimme?
Das ist der mit der
Hoffmann.
Ja, genau. Karl Hoffmann, das ist der Kollege und Mitbewohner mit dieser hohen Stimme, von der ich auch schon eben erzählt habe. Der wird 1913 in Hausdorf in Sachsen geboren. Und Karl Hoffmann ist so ja, das Gegenteil von Pleil. Also der hat Charme, der gibt den Frauen das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Und er ist es, der am späten Abend des 23. März 1946 Eva Mie im großen Bruch anspricht, als die gerade auf dem Weg zurück nach Hause zu ihrer Tochter Heidrun ist. Gemeinsam ermorden Pleil und Hoffmann die 38-Jährige, zertrümmern ihren Schädel und zerstören ihr Gesicht. 5 Monate später, am 19. August 1946, dann der nächste gemeinsame Mord. Zusammen locken die beiden Männer eine junge Frau im oberfränkischen Hof auf das Gelände eines Güterbahnhofs. Dort schlägt Hoffmann der Frau mit seinem Messergriff den Kopf ein, bevor sich Rudolf Pleil an ihr vergeht. Als er fertig ist, schneidet Karl Hoffmann der Frau die Kehle durch und anschließend den Ringfinger ab. Sie ist eines der Opfer, die nicht identifiziert werden können. Auch bei der 25-jährigen Pensionswirtin Irene Hartmann, einen halben Monat später im Wendland, gehen die beiden ähnlich vor. Diesmal ist es Pleil, der die junge Frau erschlägt und anschließend vergewaltigt. Danach rauben sie die Tote aus. Doch obwohl sich die beiden in ihrer Grausamkeit ja eigentlich perfekt ergänzen, wird das Morden von Karl Hoffmann Rudolf Pleil irgendwann zu viel. Mich ekelte vor seiner ewigen Kopfabschneiderei, wird er später über Hoffmann sagen. Stattdessen findet Pleil einen neuen Komplizen, Konrad Schüssler aus Leukersdorf im Erzgebirge. Wie genau Pleyel den 18-jährigen Fleischer kennenlernt, ist nicht ganz klar. Doch ab Dezember 46 begleitet der Teenager ihn bei mehreren Grenzgängen. In der Nähe von Nordhausen rauben die beiden einer 55-Jährigen ihre Schnapsvorräte und schlagen mit Knüppeln auf sie ein. Aber die Frau überlebt. Und sie gehört später zu den wenigen Zeugen in dem Gerichtsverfahren. Weniger Glück haben Emil Lepin und Gertrud Glöde, die Pleyel und Schüssler, gemeinsam ermorden und in dem alten Brunnen in der Nähe des Fienburger Bahnhofs werfen. Im Fall von Gertrud Glöde bedeutet das, dass die 44-Jährige nur noch 2 Kilometer von ihrem Haus und ihrer Tochter entfernt war, als die beiden Männer sie erschlagen. Die Puppe für Elvira, also für ihre Tochter, die Gertrud extra in Berlin gekauft hat, hat sie an diesem Abend dabei. Pleyel nimmt ihr die Puppe ab und schenkt sie seinem Sohn.
Ach, Gänsehaut.
Also wo man denkt, es könnte nicht mehr ekliger werden, ne? Wird es irgendwie noch ekliger. Und das vielleicht mal als kurzer Einschub. Es ist sehr, sehr selten, dass Menschen gemeinsam mehrere Morde begehen, glücklicherweise.
Und er findet ja zweimal einen Komplizen, die wirklich wie Arsch auf Eimer passen bei diesen schlimmen Dingen, die sie da tun wollen, oder?
Ja, also wenn das passiert, sind das halt eher Paare oder Ex-Paare, wie beim Horrorhaus von Höxter zum Beispiel. Die waren ja mal in einer Liebesbeziehung, aber dass jetzt sozusagen Kumpels zusammen ein Mordteam begehen und, wie du gerade schon gesagt hast, dass es wie in diesem Fall gleich zweimal passiert, habe ich noch nie gehört. Also mir fällt auf Anhieb kein vergleichbarer Fall aus dem deutschsprachigen Raum ein. Also wenn ihr einen wisst, dann schreibt mir gerne, würde mich wirklich interessieren. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich, weil erst findet er einen und dann findet er noch einen und dann innerhalb von so kurzer Zeit.
Ja, ich meine, er muss sich ja auch outen. Wir haben ja gelernt, dem Mann ist ja, dem ist ja alles egal.
Ja.
Aber wenn man normal denkt, man muss ja mit jemandem ins Gespräch kommen, muss sich outen und dann muss er doch noch das Glück haben, dass der sagt, ja, das finde ich auch gut, da mache ich mit und nicht, ich renne mal zur Polizei.
Ja, also ich kann mir das wirklich nur mit diesen völlig verrohten Zeiten nach dem Krieg erklären, wo schreckliche Dinge passiert sind und Leute schreckliche Dinge gesehen und gemacht haben. Also ich hoffe, dass es heute nicht mehr so einfach wäre.
Was ich mich ehrlich gesagt vorhin schon gefragt habe, als du gesagt hast, dass der auf verschiedenen Schiffen angeheuert hat und so weiter. Und also wenn der so blutrünstig unterwegs war, ich meine, da kommt einem ja dann ganz passend ein Krieg dazwischen. Ja. Also er hätte auch ein Soldat sein können, dann hätte er genug Blut und Mord gesehen.
Ja.
Habe ich vorhin gedacht, so, wieso war der nicht Soldat?
Ja, also er wäre, glaube ich, gerne Soldat gewesen, aber da ist ihm ja sozusagen seine Epilepsie dazwischen gekommen. Ne? Also die haben ja dann gesagt, so hier Militär ist nichts für dich. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Zeit, wo man grausamer sein konnte, ohne dass es wirklich jemanden gejuckt hat, weil jeder hatte seine eigenen Probleme. Ne? Also wenn da jetzt einer Tiere gequält hat, wäre heute, glaube ich, glücklicherweise nicht mehr so einfach. Und damals hat man gedacht, ja mein Gott, wie lustig, im Zweifelsfall. Am 31. Oktober 1950 startet vor dem Landgericht Braunschweig der Prozess gegen Rudolf Pleyel und seine beiden Komplizen Hoffmann und Schüssler. Pleyel ist angeklagt wegen 9 Morden und einem versuchten Mord. Es sind die einzigen, die ihm wirklich nachgewiesen werden können. Wahrscheinlich ärgert er sich dann auch drüber, weil er hat ja viel, viel mehr Leute umgebracht, laut eigener Aussage. Für die weiteren von ihm gestandenen Morde gibt es bis auf sein Wort nur wenige Anhaltspunkte. So erklärt die Staatsanwaltschaft, wir wissen aus teilweisen Geständnissen und Andeutungen Pleyels, dass auf das Konto der Angeklagten Pleyel und Hoffmann weitere Verbrechen kommen, die heute noch nicht zur Anklage gebracht werden konnten. Also sie gehen davon aus, dass es noch mehr Verbrechen anzuklagen gibt. Pleyels Komplize Karl Hoffmann ist wegen 7 und sein anderer Mittäter Konrad Schüssler wegen 2 Morden und einem versuchten Mord angeklagt. Der Prozess gegen den Todmacher ist nicht nur in Deutschland eine Sensation. Auch zahlreiche Reporter aus dem Ausland sind in den Saal des Braunschweiger Schwurgerichts gekommen. Während Hoffmann und Schüssler unauffällig bleiben, genießt Rudolf Pleyel die Aufmerksamkeit im Blitzlichtgewitter, was uns jetzt natürlich nicht so überrascht. Er posiert für Fotos und hält sich auch vor Gericht nicht zurück. Als er die Morde gesteht, lächelt er und prahlt damit, noch viel mehr Frauen getötet zu haben. Seine Aussagen schmückt er in allen blutigen Details aus, weil er wahrscheinlich hofft, für verrückt erklärt zu werden. So würde er dann nämlich in einer Heilanstalt untergebracht, statt im regulären Knast. Im Prozess muss auch die inzwischen 13-jährige Elvira Glöde aussagen. Erstmals steht sie dem Mörder ihrer Mutter gegenüber. Als die Tatwaffe, ein großer Schraubschlüssel, hervorgeholt wird, sagt Pleyel in ihrer Gegenwart, ja, damit habe ich sie erschlagen und dann in den Brunnen geschmissen. Dann dreht er sich zu Elvira um und schaut ihr direkt ins Gesicht, weil er genau weiß, dass sie die Tochter ist.
Dieser Part gefällt mir nicht. Dieser ganze Mann gefällt mir nicht.
Es wäre auch schlimm, wenn er dir gefallen würde, ehrlich gesagt. Es passt so ein bisschen zu dem, was der psychiatrische Gutachter über Rudolf Pleyel sagt. Er ist gleichgültig gegen andere und gegen seine eigene Zukunft. Dabei eitel und geltungsbedürftig bis zu groteske.
So, das ist ja gut beschrieben. Das ist grotesk.
Ja, es ist grotesk. Also, das trifft es total gut. Und er scheint also überhaupt gar nicht zu verstehen, was er da irgendwie gerade macht. Oder es ist ihm egal. Aber das ist ja wirklich ja vollkommen wahr.
Oder er legt halt einfach nur ganz mies drauf an.
Ja, vielleicht, ja. Also interessant ist, der Sachverständige sagt, Pleyel ist trotzdem voll schuldfähig. Also der Plan scheint nicht so aufzugehen von Pleyel, dass er lieber eine Heilanstalt will. Doch während der mittlerweile 26-Jährige mit seinen Morden prahlt, schweigen seine Komplizen. Nur Konrad Schüssler knickt irgendwann ein. Er war nach den Morden zur französischen Fremdenlegion geflüchtet. Aber irgendwann hat ihn das schlechte Gewissen doch wieder nach Deutschland getrieben. Und er gibt zu, an 2 Morden und 2 versuchten Morden beteiligt gewesen zu sein. Karl Hoffmann dagegen bestreitet bis zuletzt, etwas mit den Morden zu tun zu haben. Es nützt ihm nichts. Am 17. November 1950, nach 10 Verhandlungstagen, spricht das Gericht alle 3 des mehrfachen Mordes für schuldig und verurteilt sie zu lebenslangen Haftstrafen. Außerdem werden ihnen die bürgerlichen Ehrenrechte bis zum Lebensende aberkannt. Sie dürfen also nie wieder wählen oder öffentliche Ämter bekleiden. Das ist also die härteste Strafe, die es damals gibt. Die Todesstrafe ist 1 Jahr vorher in der BRD abgeschafft worden. Für das Gericht ist klar, dass Pleyel aus einer abnormen Sexualhaltung herausgemordet hat, wie es im Urteil heißt. Die Hoffnung des Todmachers auf ein Leben in einer Heilanstalt erfüllt sich allerdings nicht. Er muss zurück in die JVA-Zelle. Ja, das Härteste, was es damals zu vergeben gab. Mhm. Mit Recht, würde ich mal sagen.
Ach, hartes Urteil und passt.
Ja, absolut. Also, was jetzt bei Pleyel wirklich spannend ist, dass er nicht aufhören kann mit der Prahlerei. Also er versucht sich als Schriftsteller im Knast. In 3 Schulhefte schreibt er auf insgesamt 127 Seiten seine Memoiren nieder, die er bereits nach seinem Schuldspruch im Fall Benn begonnen hat. Der Titel des Bandes, also es sind mehrere, der erste Band, Mein Kampf.
Das ist ein Scherz,
nein,
oder?
Das ist, Autor ist Rudolf Pleyel, Todmacher AD. Also das ist, weiß ich nicht.
Da ist so viel krank dran, ist, auf einem ganz anders.
Ja. In den Niederschriften beschreibt Pleyel die Morde und die Lust, die er dabei verspürt hat. Ohne Gnade werde ich tot machen, Kind und Greis, und nach 100 Jahren soll man noch von mir sprechen, steht dort beispielsweise geschrieben. Auch in Psychologie versucht sich Pleyel und beschäftigt sich dabei vor allem mit der Seele. Seine außergewöhnliche Feststellung, Heringe hätten eine Seele, bei Menschen habe er keine finden können. Die Frage, die er sich da stellt, wo befindet sich denn nun die Seele?
Also hast du gerade von Heringen gesprochen?
Also er hat Heringe aufgeschnitten und will dabei eine Seele gesehen haben. Bei Menschen hat er die nicht gesehen.
Ja, ist klar.
Ne? Also das ist, ja, das Interessante ist, wenn du das anguckst, das ist so eine richtige Kinderschrift mit ganz vielen Rechtschreibfehlern. Es sieht aus, als hätte das irgendwie ein 6-Klässler geschrieben. Und diese Hefte vertraute einem Knastkumpel an, der 1957 auf Bewährung freikommt und der Pleyels Memoiren aus dem Gefängnis schmuggelt und versucht, sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Allerdings wird Rudolf Pleyel davon nichts mehr haben. Am 16. Februar 1958 wird der Todmacher AD morgens um 6.20 Uhr tot in seiner Zelle gefunden. Er hat sich im Alter von 33 Jahren suizidiert. Sein Komplize Karl Hoffmann kommt ebenfalls nie wieder in Freiheit. Er stirbt 1976 im Alter von 63 Jahren ebenfalls im Gefängnis. Konrad Schüssler wird Ende der 70er Jahre begnadigt, dann verliert sich seine Spur. Was bleibt, ist eine der wohl schlimmsten Mordserien, die es in Deutschland je gegeben hat. Mindestens 10 Menschen hat Rudolf Pleyel ermordet, vermutlich sind es deutlich mehr. Für die Hinterbliebenen der Opfer schmerzen seine Morde auch nach Jahren noch immer. 2007 spricht Elvira Glöde, die Tochter der ermordeten Gertrud Glöde, in einer ARD-Dokumentation über den Moment, als sie im Gerichtssaal Rudolf Pleyel in die Augen schauen musste. Auch noch 60 Jahre später kommen ihr die Tränen, wenn sie daran denkt. Ich war 13 und wusste 1,5 Jahre nicht, was mit meiner Mami passiert ist, sagt sie. Das war heftig. 2017 meldet sich die damals 75-jährige Hella Mock aus Wesseling bei einer Kölner Lokalzeitung. Im Alter von 3 Jahren, im späten Herbst 1945, hat Hella ihre Mutter verloren. Sie war eine gute und fürsorgliche Mutter und eine liebevolle Ehefrau, erzählt Hella damals in dem Interview. Ihre Mutter stirbt auf dem Heimweg zwischen Remscheid und Wernigerode. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Hella zu ihrer Tante geschickt. Ihr älterer Bruder kommt zu den Großeltern, weil ihr Vater in Kriegsgefangenschaft ist. Erst Jahre später erfährt Hella zufällig, dass ihre Mama eines der zahlreichen Opfer von Rudolf Pleil geworden ist. Bei ihr zu Hause wird das Thema totgeschwiegen. Geblieben sind Hella von ihrer Mutter nur 2 abgegriffene Heftchen, die ihre Mama als Tagebücher benutzt hat, und ein Goldring. Noch Jahrzehnte später muss sie weinen, wenn sie in den Tagebüchern ihrer Mutter blättert, an die sie sich selbst kaum erinnern kann. Mhm. Unsere Familie wurde auseinandergerissen, unsere gemeinsame Kindheit war vorbei. Und so wirken die Morde von Rudolf Pleil auch 80 Jahre später noch nach.
Wow. Mhm. Als wäre die Zeit damals nicht schon schlimm genug gewesen. Aber nein, natürlich, nur weil ein Krieg ist, gibt es natürlich immer noch Kriminelle, Mörder, die ihren niederen Instinkten nachgehen, ja, die einfach andere Hintergründe haben als Normalfühlende, sage ich mal. Deswegen, wenn ich heute Abend nach Hause gehe und mir kommt da so ein Pärchen entgegen, ein kleiner und ein großer Typ und einer mit Aktentasche, dann werde ich aber flott, das kann ich dir sagen.
Ich glaube, also du hast ja was ganz Richtiges und Wichtiges gesagt. Der Krieg hat es ja auch ein bisschen erst möglich gemacht, oder diese Nachkriegszeit, ne? Also diese Situation mit den Grenzen, mit den Grenzgängern. Er hatte da die Möglichkeit, mit fremden Frauen in einsame Wälder zu gehen, hat die Gelegenheit gehabt. Und diese Frauen waren ja oft weg von zu Hause. Das heißt, niemand hat dann genau nachvollziehen können, wo die eigentlich verschwunden sind, weil die einen Weg von 50 oder 100 Kilometern zurücklegen mussten. Ja. Es war jetzt nicht so, dass er dann irgendwie Frauen in seinem eigenen Ort, bis auf ein paar Ausnahmen, ermordet hat. Also diese Nachkriegszeit hat das erst möglich gemacht. So.
Naja, und das ist halt alles noch nicht so technisch aufgerüstet, ja, weil
total.
Das gibt natürlich ganz andere Freiheiten bei solchen Taten.
Ja, und das ist halt ein Täter, das hast du ja manchmal, die auch diese Aufmerksamkeit geil finden, so. Und bei ihm ist es natürlich ganz, ganz, ganz extrem. Also so extrem kann ich mich nicht dran erinnern, dass es bei irgendeinem Täter jemals gewesen wäre, den ich behandelt habe im Podcast. Und ich habe natürlich dann auch so für mich gedacht, ist es überhaupt dann richtig, über diesen Fall zu berichten?
So, ich dachte das gerade, genau, als du zum Schluss diese Stelle hattest, ne, und er wollte das gerne veröffentlicht haben und so weiter, dass man über ihn spricht. Ich wollte dann schon sagen, was machen wir denn hier gerade?
Ja.
Aber das ist was anderes jetzt hier. Wir lobhudeln ja jetzt nicht diese Taten von diesem Mann. Das ist ja die Geschichte an sich.
Ja, also das ist, glaube ich, der Zwiespalt, den du immer hast bei True Crime. Gibst du den Tätern zu sehr eine Bühne? Ich habe halt versucht, und das ist gar nicht so einfach bei so lange zurückliegenden Fällen, wo die Recherchelage natürlich immer ein bisschen eine andere ist, auch so viel, wie ich rausfinden konnte, über die Opfer zu erzählen. Und ganz oft sind das einfach namenlose Frauen in vielen von den Berichten, die ich über den Fall gelesen habe.
Ich habe diesmal wirklich gestaunt. Ich habe gedacht, wie hast du das alles zusammengefunden?
Ja, das war,
weil so viele Berichte wird es da auch nicht geben. Besonders eben über die Opfer nicht so viel. Ich war total erstaunt. Und wir wissen ja, dass du dir diese Sachen nicht ausdenkst.
Ja, das stimmt. Ja. Das war wirklich bei dem Fall mit das Schwierigste.
Ja, hab ich schon.
Weil oft dann nur stand 43-jährige Frau. Und dann weißt du nicht, hat die Kinder gehabt, hat die einen Mann gehabt, hat die einen Beruf gehabt, wo kam die her? Und das ist ja auch nur spärlich, was ich jetzt rausfinden konnte. Aber das wäre halt wichtig, zumindest das zu erzählen und eben auch am Ende nicht nochmal den Pleil die Stimme zu geben, sondern so den Hinterbliebenen. Und ich finde, glaube ich, dann kann man es machen, weil man ja auch hauptsächlich die Geschichten der Opfer erzählt. Aber ja, dieser Zwiespalt ist schon immer da. Und gerade bei so einem, der sich selber der Todmacher nennt. Aber ich glaube, wir haben auch relativ klar gezeigt, was das für ein Würstchen ist.
Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie du das darstellst. Und das ist natürlich jetzt auch das Markenzeichen von dir, dass du da immer mit solchen Fällen, mit den Opfern sehr sensibel umgehst. Und ich finde, das ist auch diesmal so gewesen. Das ist dir ja geglückt. Also man hat da sehr mitgefiebert. Ich, wie ich vorhin schon sagte, ich war so richtig in der Zeit. Ich habe mir die vorgestellt. Die Frisuren der Frauen, die Schuhe.
Ja.
Man hat es einfach so vor Augen.
Ja, ich werde oft ja gefragt, so würdest du mal einen Täter in dem Podcast haben wollen? Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, vor allen Dingen nicht bei Verbrechen von nebenan, weil da soll es ja um die Tat selbst gehen.
Mhm.
Und wenn du den Täter mit dabei hast, dann besteht halt immer die Gefahr, dass er dann sozusagen seine Sicht der Dinge nur erzählt. Logischerweise ist ja auch, wäre dann auch mein Interesse. Aber das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal revealen. Es könnte sein, dass ich einen Täter aus einer der vergangenen Folgen von Verbrechen von nebenan gemeldet hat und dass ich den für meinen anderen Podcast, dieser eine Moment, interviewe, aber das ist kein Täter, der Menschen wehgetan hat oder der irgendwie großen Schaden angerichtet hat.
Der hat sich selber gemeldet, ja, und gesagt.
Ja.
Ja, aber es ist die Frage, wie hat er sich gemeldet? Er hat gesagt, ja, also, da müssen wir mal über mich. Ich will meine Geschichte erzählen.
Ich will dazu noch nicht zu viel verraten, aber ich habe lange hinterher überlegt, ob ich das machen soll. Aber das ist ja eben auch ein anderes Format, das ist ein Interviewformat. Da geht es ja um die Lebensgeschichten von Leuten. Und das müssen ja nicht Leute sein, mit deren Leben ich einverstanden bin, sondern die erzählen mir aus dem Leben und ich stelle Fragen dazu. Aber ich glaube, wenn ihr die Folge hört, dann werdet ihr verstehen, warum ich das gemacht habe. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich von meiner eigenen Regel, nicht mit Tätern zu sprechen, abgewichen bin.
Mhm.
Ja. Dankeschön. Ich fand, es war eine ganz tolle Aufnahme gerade mit dir, trotz dieses schrecklichen Falls und dieser ganzen vielen Toten, weil es einfach schön ist, mit dir Podcasts zu machen.
Wow.
Auch wenn du verschläfst und auch wenn der Drucker streikt.
Also es waren schon herausfordernde Bedingungen, aber wir haben es geschafft. Nein, danke, dass ich mal wieder nach, und doch schon recht langer Zeit.
Ja, ist schon ein paar Monate her. Genau, deswegen.
Ach, schon, du hättest mich vergessen. Du kannst mich auch nicht mehr leiden und so.
Wie könnte ich das? Dankeschön, und ich glaube, wir machen jetzt noch irgendwie was Schönes, um ein bisschen wieder.
Ich habe auch Hunger.
Ja, das finde ich sehr vernünftig. Okay. Also, wir gehen jetzt was essen. Danke, Tanina.
Danke dir.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.